meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Direkt an, was hast du denn für einen Wein dazu genommen heute, wenn man schon so
illustriert? Ich habe 2017 Mont Basilac aus Frankreich.
Mhm.
Und ja, der ist so ein bisschen, keine Ahnung.
Mhm.
Weiß ich leider nicht.
Okay.
Also ist auf jeden Fall was Süßeres. Okay. Aber den wollte ich mal probieren. Ich habe den bei uns im Büro, ist ein Franzose im Haus.
Mhm.
Und ich glaube, dass der für den französischen Geheimdienst arbeitet.
Mhm.
Tatsächlich, weil der immer mal wieder dann in Portugal ist und dann ist er mal wieder dort und dort. Und der stand irgendwann mal bei uns im Büro und
hört
wollte
sich nach meinem Nachbarn von oben drüber an. Wir vergleichen im Nachhinein mal Fotos, wirklich.
Ja, wirklich.
Der wollte von euch Soßen haben?
Ja, der wollte ein paar Soßen haben, weil der hat irgendwie gesehen, dass wir Soßen verkaufen. Mhm. Dann habe ich ihm Soßen gegeben und dann ist da so eine Türfreundschaft entstanden. Ne?
Mhm.
Und ja, dann hat er mir mal diesen Mont Basilac mitgebracht und den dachte ich, öffne ich jetzt heute Abend. Der schmeckt echt gut, aber der ist sehr süß.
Mhm. Mont Basilac, also ich bin jetzt wirklich nicht in Frankreich weinmäßig unterwegs so. Aber ja, ich habe es noch nie gehört. Ist das jetzt die Region oder die, was ist denn die Appellation? Also aus welcher kommt der? Ist ein Weißwein? Kommt der aus dem Burgund?
Ja.
Oder weißt du nicht, ne?
Also der Ort heißt Mont Basilac.
Mont Basilac, okay. Interessant.
Und da ist auf jeden Fall ein Schiff vorne drauf.
Mhm.
Aber ich bin eigentlich auch mehr so, wenn ich persönlich Wein trinke, also ich komme ja ursprünglich vom Bodensee, gebürtig vom Bodensee, da gibt es ja auch wirklich gute Weine und ich habe meine Ausbildung im badischen Raum gemacht.
Sehr gut.
Und ja.
Ja, du bist dann, als Koch, ist man ja sowieso ein bisschen weinaffin schon, oder? Weil man ist ja in der Genusswelt unterwegs, man hat auch vielleicht in gehobenen Häusern eine Weinkarte, dann muss man gucken, ist da vielleicht ein Sommelier, gibt es Weinempfehlungen, die zum Essen passen? Also da ist ja Wein eh allgegenwärtig, oder, als Koch?
Ja, absolut. Also in der Gastro ist schon, da wo ich meine Ausbildung vor allem gemacht habe, da war viel mit Wein, auch weil die ein Sterne-Restaurant hatten.
Oh.
Und dann ist man schon immer mit Wein auch in Berührung gekommen. Aber ich glaube so, der Standardkoch ist mehr ein Biertrinker.
Mhm. Mhm. Ja, glaube ich. Wird viel gesoffen in so Küchen, oder? Sei ehrlich.
Ja, doch.
Auch vorm Dienst?
Klar. Nee, das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, was ein Problem ist, ist, dass viele ältere Kollegen und Kolleginnen irgendwann mal anfangen, während der Arbeit zu saufen und dann dadurch natürlich auch davor wahrscheinlich.
Exakt.
Aber eigentlich ist es eher so, dass man halt mal ein Feierabendbier trinkt, aber der Alkohol ist halt allgegenwärtig, weißt du? Das ist halt
das
Problem. Du hast die Bar neben dir, du hast die Kellnerin oder den Kellner, die um dich rumtanzen und Alkohol ist halt einfach immer dabei. Du kochst mit Alkohol und dann ist es halt für viele auch schwierig, das dann zu differenzieren.
Mhm.
Dann rutscht man da halt so rein.
Ich hatte ja mal in der Schweiz gearbeitet, in so einer Skihütte. Und da kam ich wirklich auch so aus so einem Sportler-Mindset so hin und habe das eigentlich so mehr so als Ding gemacht, um mal aus meinem Alltag auszubrechen, ne? Irgendwo anders hinzugehen, mein altes Leben so ein bisschen aufzugeben. Und dann hatte ich da die Diskussion mit jemandem, mit einem slowakischen Arbeiter, der da auch gearbeitet hat, ne? Als halt genauso wie ich da Essen rausgebracht hat. Und wir haben so drüber diskutiert, sag mal, wie wirkt sich denn deine Arbeit hier auf den Lifestyle aus, so, ne? Und die waren wirklich jeden Abend, haben die da, ich würde mal sagen, also Minimum 6-7 halbe getrunken, ne?
Ja.
Und dann ging es um die Frage, ab wann ist man eigentlich Alkoholiker oder so? Und ab wann ist das ein Problem? Und er war wirklich, als ich so angefangen habe zu argumentieren, na, wenn man jetzt täglich so 6 halbe trinkt, würde ich schon sagen, da gibt es so eine, und er hat sich dermaßen empört, ne? Und das habe ich ja auch erlebt, dass es einfach eine Schwierigkeit ist, weil du hast ja, die Wahrnehmung ist ja auch total, wie soll ich sagen, die ist verfälscht, weißt du? Du denkst, also das, was du, wenn du in einem normalen Job bist, was du vielleicht am Wochenende machst, hast du dann halt den ganzen Tag um dich. Du bist ständig in diesem Feierding, ständig in diesem Leute gehen raus, essen, genießen, trinken, essen, weißt du, so. Und dadurch denkst du halt auch, oh ja, geil, die ganze Welt ist so. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt, bin ich davon entfernt, um auch selbst zu trinken, selbst zu konsumieren, selbst noch ein Feierabendbier zu nehmen und so weiter. Und du führst automatisch sofort einen Alltag, der wahrscheinlich eher ungesund ist, jetzt im Vergleich zu jemandem, der irgendwie einen anderen
Job hat. Total. Ne? Also in den gehobenen Häusern ist es auch so, das war zumindest meine Erfahrung, dass vieles vermischt wird, was die Gäste angeht. Mhm. Zum Beispiel, weißt du, die Gäste, die in so 5-Sterne-Superior-Hotels absteigen, wo die Nacht mehr als 300 Euro kostet fürs günstigste Zimmer. Mhm. Das sind Leute, die haben unfassbar viel Geld. Das sind Leute, die müssen auf gar nichts achten eigentlich, wenn es um finanzielle Ressourcen geht. Ja. Und das Personal im Hotel verdient einfach schlecht. Also Leute, die in Hotels arbeiten, verdienen einfach wenig Geld. Das ist in der ganzen Gastro- und Hotelbranche einfach ein Problem. Deswegen gibt es da auch solche Nachwuchsprobleme. Aber oftmals sind das die Leute, die sich Klamotten kaufen, die Accessoires kaufen, die weit über ihrem, also über dem sind, was sie sich ermöglichen können, aber sie versuchen sich so ein bisschen dem anzugleichen, was sie jeden Tag bediensten. Weißt du, und das ist, glaube ich, mit dem Alkohol auch so. Das ist so, man passt sich dem dann irgendwie so an, diesem laissez-faire Lifestyle.
Ja, ist eine völlig verfälschte Bias. Man hat so eine Wahrnehmung von der Realität, die eigentlich nicht die Realität ist in dem Sinne.
Ne? Total. Ja. Und ich möchte jetzt natürlich nicht alle Gastro-Mitarbeiter über einen Kamm scheren, also auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich glaube einfach,
mach ruhig.
Dass diese,
wie sie alle da rumlaufen mit ihren Markenklamotten.
Ja, die ganzen Säufer in Lacoste.
Sparen fünf Monate auf eine Dom Perignon-Flasche, weißt du, und dann 18 Instagram-Beiträge.
Und dann Tornado damit.
Bene, ich muss dich mal den Gästen vorstellen erstmal, bevor es losgeht, weil dann, ich muss dir auch einen Anschiss verteilen erstmal. Das Ding ist, du bist Soßenmacher. Das hast du ja schon so beiläufig erwähnt. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge Benedikt Rapp Soßenmacher. Ne?
Ja.
Und du bist mir das erste Mal untergekommen in einem Facebook-Beitrag, beziehungsweise in einer Werbung oder in einer Instagram-Werbung, wo du dich vorstellst, dein Unternehmen vorstellst, beziehungsweise euer Unternehmen, ihr seid ja mehrere Leute. Und war es mir sofort sympathisch, weil, weißt du warum? Du hast das Wort dubios verwendet. Und das ist zwischen meinem besten Kumpel und mir ist das wirklich so ein Wort, wo wir uns so innerlich drüber freuen können, dass es dieses Wort dubios einfach gibt, weil es sagt so viel. Ne? Und du hast das Wort benutzt im Kontext zu dubiosen Tütensoßen, die es da draußen.
Dubiose Soßenprodukte im Supermarkt.
Das sind dubiose. Und dann stelle ich mir immer Leute vor, die so im Detektiv Sherlock Holmes Kostüm durch den Supermarkt schleichen und dann, hier sind dubiose Soßen, weißt du? Von diversen Herstellern, die wir jetzt nicht nennen
müssen. Oh mein Gott, ein großer Hersteller aus der Schweiz, dubios.
Richtig. Und da kommt eins zum anderen und dann dachte ich, oh, ist das geil. Und dann wollte ich die ganze Zeit mal mit jemandem sprechen übers Thema so Produktvermarktung, wie gelangen Dinge überhaupt in den Supermarkt und solche Geschichten. Und gerade dann noch bei so einem Produkt, wie ihr es macht, weil es war ja kein Zufall, mir als Veganer wird natürlich ständig irgendwie, aufgrund von irgendwelchen, weiß nicht, was ihr da genau macht, ne, wie ihr euch meine Aufmerksamkeit im WWW erkauft, ne, aber ständig werden mir Dinge reingespült in den Algorithmus oder in meine Timeline. Und das fand ich geil. Und dann dachte ich, hey, lass uns mal darüber unterhalten. Und dann warst du so freundlich und hast gesagt, hey, mach ich sofort mit. Und ich schicke dir sogar noch ein schönes Päckchen. Wahrscheinlich hast du mir die Probierbox schicken wollen, aber die kam leider bis heute nicht an. Erklär mir, warum.
Also, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin Bene und ich habe das Wort dubios benutzt. Und Mark Zuckerbergs Algorithmus war so freundlich, mich in deine Kommentarspalte oder in deine Instagram-Story zu spüren.
Ja.
Und wir haben das Paket tatsächlich am Montagmorgen. Wir haben ja am Samstag, also vor jetzt 5 oder 6 Tagen, telefoniert. Ich habe hoch und heilig versprochen, dass ich alles losschicke. Es wurde auch losgeschickt. aber mit DPD. Und leider ist da ein Unfall passiert auf dem Laufband bei der Auslieferung und das Paket ist kaputt.
Bei DPD ist auch schon, aber, ne?
Ja, es ist jetzt auch schon ein neues Paket unterwegs zu dir, aber natürlich wäre es cool gewesen, wenn du unsere Sachen probiert hättest.
Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Ja, weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich werde in Instagram Stories werde ich damit kochen mit den Soßen und werde das irgendwo als Favorit oder das kann man ja bei Instagram, weißt du, Highlight speichern und dann können die Leute, wenn sie jetzt diese Folge hören am Sonntag, vielleicht kommt das jetzt noch am Wochenende an oder spätestens nächste Woche dann, kommende Woche, wenn die Leute das hören, können die bei mir, Benjamin Weinand, bei Instagram einfach schauen oder gibt da Benchsprich-Podcast ein oder sowas und dann können die das sehen und da werde ich viel draus zaubern. Ich habe tatsächlich auch mir schon Pläne gemacht, was ich damit koche. Ne? Also falls das heute gekommen wäre, hätte ich mir mit eurer weißen Soße, die ihr habt, hätte ich mir so Spaghetti Carbonara-mäßig was gezaubert. Die braune Soße hätte ich mir einen schönen Kloß dazu gemacht, ne? Krass, also ich habe mich drauf gefreut, aber es werden wir in jedem Fall nachholen. Wir haben auch dann kurz drüber gesprochen, wie es ist, überhaupt Soßen zu machen. Und ich glaube, es wäre mal richtig geil, wenn du mal erzählst, wie du eigentlich auf die Idee kamst, zu sagen, hey, ich will irgendwie meine Soße, wie war da die Herangehensweise? Hast du gedacht, boah, meine braune Soße, die ich vegan mache, die ist so geil, die will ich irgendwie in Gläser abpacken und am besten in den Supermarkt bringen oder was, wie kamst du da auf den Trichter?
Ja, also Eat Plants, unsere Firma, das ist natürlich das ist nicht nur ich, das ist in dem Kopf von Basti, meinem besten Freund und Mitgründer und mir entstanden. Und es kam einfach dazu, dass es einfach nur wirklich dubiose Pulverprodukte gibt und eine richtig geile braune Soße, das ist einfach was, das muss man lieben, wenn man auch Spätzle isst, wenn man gerne ein Kloß isst, so wie du auch gerade gesagt hast, die schmeckt einfach zu allem gut, aber es gab irgendwie nichts, was man nicht irgendwie aus 12 Stunden Zeit sich selber kocht oder eben schnell anrührt.
Warum ist das, erklär das mal, warum ist das ein Problem so, weißt du? Also ich denke mir auch.
Also eine normale.
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen so zu denken, dass ich dachte, hey, ich will die Produkte oder die Sachen, die ich koche, aus ihrem Ursprung heraus irgendwie kochen. Ne? Also ich will jetzt keine Gewürzmischung benutzen. So, es gibt ja dann verschiedene, auch Startups jetzt, die so Gewürzmischung machen, dann haust du das da drauf und dann schmeckt am Ende alles, was du damit kochst, irgendwie gleich halt nach dieser Gewürzmischung. Und ich dachte, kannst du dich einfach jetzt, wenn du dein Kochen verbessern willst, der Sache nicht nähern. Und dann habe ich gedacht, du musst spezifischer und wie soll ich sagen, ursprünglicher dich den Produkten nähern. So. Warum ist das dann so, dass du sagen würdest, hey, so eine Tütengeschichte käme mir nie ins Haus? War es schon immer so?
Ja, also weißt du, es gibt ja auch gute Tütenprodukte, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber oftmals ist es halt einfach nur irgendwie Zucker, braune Farbe und Bindemittel und dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Zwiebelpulver, was da alles zusammengerührt wird. Und das ist für mich kein Essen. Das ist für mich, wenn du gesehen hast, wie man wirklich eine braune Soße oder wie man in der Gastronomie Jus sagt, gekocht wird, wie viel Zeit da mit reingenommen wird, wie viel Liebe auch da immer mit reingesteckt wird. Und jeder hat da ja dann auch nochmal seinen eigenen Trick, was man irgendwie besser machen kann. Sei es dann auch drum, ob es besser ist oder nicht, aber es ist einfach dieser Zeitaspekt, der immer mit reinfließt in jede Soße, die gekocht wird. Also wenn die eben frisch gekocht wird. Weißt du, man hat da ja auch verschiedene Steps, die man dann irgendwie in diese Soße mit reinbringt. Und bei einem Tütenprodukt ist einfach, du kochst Wasser auf, du schmeißt das Pulver rein, das ist einfach auch so leidenschaftslos. Also es ist wirklich leidenschaftslos. Ja. Du hast dann danach einfach so ein bisschen was Klibbriges, das immer gleich schmeckt und das ist einfach nicht wirklich befriedigt, wenn du das isst. Und ja, wir wollten da einfach ein Produkt machen. Wir finden Glas auch mega cool, wenn du so ein Glas aufmachst und dann hast du deine frische Soße. Das haben wir uns einfach echt romantisch vorgestellt, muss man sagen, damals. Und so kam dann auch die Idee zustande, wie wir unsere ersten Soßen gekocht haben.
Lass uns mal reingehen in dieses Ding. Also es gibt ja diese totale Diskussion in der Kulinarik so über wie entstehen die Produkte, also wie viel Liebe fließt da mit rein. Und du hast ja bei sau vielen Produkten hast du es so, dass du am Ende sagen kannst, naja, macht mal eine Blindverkostung davon und wer weiß, ob dann wirklich das Produkt, wo du so viel Liebe reingesteckt hast und so viel Energie reingeflossen ist und was am Ende 8-mal so teuer ist, wie das Instant-Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal,
ja,
ob das wirklich in einer Blindverkostung sich bewähren würde, weißt du? Glaubst du, bei nehmen wir jetzt nur mal die braune Soße, denkst du, dass das bei 100 Menschen, dass da eure Soße im Vergleich zu irgendeinem Maggi-Produkt oder sowas besser abschneidet? Oder,
ja, ich denke schon. Ja? Einfach aus dem Grund auch, eine Maggi-Soße, die kannst du auch pimpen, weißt du? Also du kannst da, du kannst Wasser aufkochen, dann schmeißt du da Maggi-Pulver rein, dann haust du da einen Haufen Butter mit rein und noch Sahne, dann schmeckt es. Da hast du dann ein paar Geschmacksträger mit drin, was dieses braune Soßenpulver nicht mitbringt. Bei unserer Soße ist aber so, dass wir einfach diesen kompletten Geschmack, den wir haben wollen, in ein Glas abfüllen. Und dann haben die Leute zu Hause ein Produkt, das halt so schmecken sollte, wie ich möchte, dass die Leute das zu Hause essen. Exakt. Weißt du? Also das ist halt so, das ist so dieser Unterschied.
Und das habe ich nie verstanden. So, ich hatte einmal nur mit meinem Schwiegervater, der Koch ist, da eine Riesendiskussion drüber. Ne? Dass zum Beispiel, als ich anfing jetzt, das ist auch erst in den letzten zwei Jahren so passiert, dass ich gedacht habe, hey, ich will jetzt eine braune Soße perfektionieren. Ich habe da jahrelang Scheiß gebaut, jetzt will ich es gut machen, weißt du?
Ja.
Dann fing ich damit an, dass ich dann wirklich, ne, also es reduziert habe auf die Produkte und so weiter. Und er dachte dann, hey, komm, jetzt lass uns das noch irgendwie binden oder sowas. Und jetzt lass uns da noch dieses und jenes reinmachen oder dieses, diese Gewürzmischung oder am Ende vielleicht doch noch von dem Pulver was oder sowas, ne? Und ich dachte, hey, dann, das ist ja dann doppelt scheiße. Weißt du, wie ich meine? Dann habe ich auf der einen Seite die Seele und die Arbeit reingesetzt und am Ende mische ich das noch mit irgendeinem anderen Tütenkram und ich weiß am Ende, also der Wert, das will ich sagen, der Wert kommt ja mit in euer Produkt dadurch, dass man weiß, da ist 100% wie bei Oma gekocht worden und nicht irgendwie, halbwegs gute Produkte und dann trotzdem aber noch das, was aus der Tüte kam. Weißt du, wie ich meine?
Aber guck mal, du sagst es ja auch schon ganz richtig. Das, was wir verkaufen, das ist ja kein Hexenwerk. Wir haben nicht Beyond Meat irgendwie Fleisch aus dem 3D-Drucker erfunden, sondern was wir verkaufen, ist Zeit auch so ein Stück weit.
Ja.
Weil wir haben natürlich ein Rezept für eine vegane Bratensoße. So Bratensoße wird normalerweise aus Knochen hergestellt. Mhm. Unser Rezept ist auch der heilige Gral sozusagen, also vergleichbar mit dem Coca-Cola-Rezept. Ist auch hart umkämpft tatsächlich. Mhm. Aber im Endeffekt kochen wir einfach so, wie man früher gekocht hat. Wir kochen traditionell, wir müssen da nicht irgendwelche Tricksereien mit reinmachen, sondern wir kochen einfach die Produkte so lange aus. Wir arbeiten mit den Produkten, wir rösten die an, bis dann einfach am Ende ein Produkt rauskommt, auf das man auch stolz sein kann und das man auch Leuten gerne zum Essen vorsetzt.
Geil.
Das ist so der Unterschied, den wir machen. Mhm. Und bei Pulverprodukten geht es einfach nur um die Skalierung. Da geht es einfach nur darum, so viel Marge aus irgendwas rauszuprügeln, was Essen geschimpft wird, wie nur irgendwie möglich.
Was ist denn dieses Pulver eigentlich? Also jetzt mal unscheiß. Ja. Wenn du mich vor 10 Jahren das gefragt hättest, also ich weiß ja heute noch nicht, was es ist, aber vor 10 Jahren hätte ich es mir so erklärt, naja, das ist eigentlich das, was man zu Hause macht, so diese Suppe. Aber da wurde die Flüssigkeit... so rausgekocht, dass am Ende so ein Pulver da ist, was so vom, weißt du, aus dem Topf Boden dann gekratzt wird und halt abgefüllt wird. Das ist es aber auch nicht. Aber wie kriegen die denn diesen krassen Geschmack in dieses Pulver?
Ja, also da sind so Geschmacksverstärker einfach mit drin.
Mhm. Also Glutamate.
Besser Glutamat, sowas. Ne? Mhm. Also Glutamat wird bei vielen mit reingegeben. Bei Maggi zum Beispiel ist tatsächlich kein Glutamat mit drin. Dort ist aber ganz viel Salz einfach mit drin. Dort sind Senfsporen mit drin, aber dann verschiedene andere Zusatzstoffe, die diesen Geschmack eben mitbringen. Also es ist einfach so eine Mischung aus. Hefeextrakt
ist auch so ein Geschmackslieferant.
Ja, Hefeextrakt ist auch immer überall mit drin. Das bringt natürlich auch Geschmack, ist günstig. Mhm. Dann halt einfach viel Salz, das da mit reingegeben wird. Und dann sind immer solche Sachen drin, die nennen sich Sellerieextrakt. Das ist aber eigentlich auch gar nicht richtig aus Sellerie, sondern das ist irgendwie so Sellerieschalen, die ausgepresst wurden und dann wird da irgendwie in der Zentrifuge der Geschmack irgendwie rausgezogen. Mhm. Das ist eigentlich in diesen Pulverprodukten drin. Was interessant ist, Es gibt ja von diesen beiden großen Herstellern, von denen wir den Namen nicht nennen wollten, aber jeder es jetzt, glaube ich, schon zweimal gemacht hat, gibt es ja auch so flüssige, pastöse Soße. Mm. Also so, das ist das, was man sich so vorstellt, das ist ja dieses Einreduzierte. Das ist aber auch nicht so. Da ist, glaube ich, immer ein Rinderanteil von irgendwie 5% drin und der Rest ist dann wieder aufgefüllt mit dem gleichen Schrott, nenne ich es mal, wie es auch bei den Pulverprodukten drin ist.
Es gibt eine, so eine französische Soße, die habe ich vor 2 Jahren aus der Metro genommen. Das kennst du die? Das sind so braune Flaschen, Literflaschen. Und da habe ich mir immer eingebildet, oh ja, das war dann auch mit dem Namen so in Kombination, habe ich mir das auch total romantisiert, weißt du? Da war zumindest kein Glutamat drin, kein Hefeextrakt etc., aber es war schon so, dass du so ein kleines Schnapsgläschen in den Topf machen konntest und dann hast du dir einen halben Liter richtig geile Brühe und das war auch lecker. Aber die Frage ist ja da tatsächlich, ne? Wie spielt's eine Rolle für den Geschmack, woher der Geschmack kommt? Oder ist das dann Kopfsache? Weißt du? Also du sagst es ja gerade.
Kopfsache.
Exakt, ja.
Also ich denke, das ist tatsächlich eine Kopfsache. Was ich einfach glaube, was so gerade das Thema ist, ist, dass einfach viele Leute wieder mehr Lust haben, richtiges Essen zu essen, anstatt nur Produkte, die von der Lebensmittelindustrie irgendwie rausgebracht wurden, damit die Lebensmittelindustrie mehr Geld verdient. Und da sind ja auch solche, da spielen ja ganz viele Themen rein. Da geht es darum, dass man tierische Proteine reduzieren möchte. Dann geht es vor allem auch darum, dass man Zucker reduzieren möchte, weil wirklich die ganzen Produkte so vollgepackt sind mit Zucker. Und wenn man sich mal so ein bisschen Zuckerstudien angeschaut hat, vor allem auch bei Kindern, das wirkt einfach wie Kokain auf das Hirn. So, das ist auf jeden Fall nicht gesund.
Weißt du, wen es da gibt? Da gibt es so eine ganz prominente Frau, in die wir alle früher verliebt waren. Also meine Generation zumindest, du bist wahrscheinlich 10 Jahre jünger als ich. wann bist du geboren? 94?
95.
Siehst du, ich bin 84 geboren.
84.
Und früher, ja, ich erkläre dir kurz die Welt der 90er Jahre, wo du geboren wurdest. Bitte. Da gab es Fernsehsender, da wurde Musik gespielt. Sonst kam man nur schlecht an Musik, außer man hat sich CDs gekauft und die haben aber irgendwie 30 Mark gekostet. Ey, ohne Scheiß, das wird mir gerade erst bewusst. Ich habe für ein Offspring-Album oder sowas habe ich 35 Mark bezahlt, was du heute einfach nur streamen kannst. Also völlig irre.
Ich habe kürzlich ein Meme gesehen und da stand drauf, so kids, this is LimeWire, the time when we downloaded viruses just to get music for free oder irgendwie so. Ich musste so lachen, weil ich auch einmal LimeWire installiert und danach kam direkt so ein Brief von irgendeinem Anwalt an meinen Vater und ich war so, scheiße.
Ja, exakt. So, und dann, ja, oder mit Emule oder was es da damals gab.
Das ja, ja, das es gab viele gute Plattformen.
Anfangszeit, ja, Torrent, wie hießen die denn auch? E-Torrent, wo du praktisch von Computer zu Computer dir Sachen ausgetauscht
hast. Ja, 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 ich glaube, das waren so Torrent-Plattformen und jetzt ist halt einfach egal, ne?
Emule und sowas, ja, es war die Anfangszeit des Internets, ja. Krass, also Anfangszeit für den Mainstream-Internet, jetzt lachen die Nerds wieder, ne? Aber die waren ja schon in den 80ern im WWW unterwegs, anyway. Und das Ding war, damals war bei eine ganz, ganz liebe Moderatorin, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die ist heute, das ist die jüngste, also die älteste Frau, die für mich am jüngsten aussieht, die ist heute 50, sieht wirklich aus wie 27 und hat so ein bisschen das zu ihrem Lebensthema gemacht, dass sie völlig auf Zucker verzichtet, ne? Ja. Und beschreibt dann auch die Wirkweise und ist da so ein bisschen eine Lobbyistin für diese Anti-Zucker-Bewegung, wo ich jetzt sagen würde, okay, der hänge ich jetzt, also ne, muss man nur mal Bilder von mir anschauen, aber auch ein bisschen ein paar Kilo zu viel, der hänge ich jetzt nicht so an, dieser Bewegung, aber ich kann völlig nachvollziehen, so ihre Beweggründe und sowas. Und die habe ich in einem Podcast irgendwo mal gehört und sie sagte, in wie viel Zucker zum Beispiel auch in Senf ist. Also in Sachen, die nicht süß schmecken, weißt du? Also wo das Süße überhaupt nicht schmeckbar ist, aber wo man es einfach für die Balance im Essen einfach braucht. Weißt du?
Also naja, ich glaube mehr, dass es schon tatsächlich, also ist es eigentlich zur Kostenreduktion. Wenn man sich so ein bisschen diese Lebensmittelbranche anschaut, dann kam ja vor vielen Jahren, ich würde behaupten, es war so in den 80er, 90er Jahren, kam ja dieses ganze Light-Thema so richtig stark auf. Mhm. Also dass Produkte irgendwie als Light deklariert wurden. Und es liegt einfach daran, dass Fett ja nicht schlecht ist, nur weil es fett ist, sondern dass es einfach günstiger ist, Kohlenhydrate und Zucker herzustellen als Geschmacksträger, als Fette. Und das ist eigentlich auch von dieser ganzen Industrie so ein bisschen hochgefahren worden, dass man dann mehr Mais, mehr Mehl dort in die Produkte reingemacht hat als Fette, weil die Fette einfach teurer sind. Also es ist schon eine Kostenfrage. Und ich bin da auch voll bei dir. Hey, man sollte nicht immer diese Komplettverzicht-Sache, so das, also da halte ich auch nichts davon, weil die Leute wollen auch ihren Spaß haben und Zucker schmeckt ja auch gut und eine Schokolade ist auch was Geiles so. Aber es geht ja darum, dass man einfach das begrenzt und dass vor allem, wie du schon sagst, diese versteckten Zucker so dieses Problem sind.
Ja, aber du hast ja dieses Phänomen gerade beschrieben und das ist ja tatsächlich so in der gesellschaftlichen Entwicklung, was du auch immer beobachten kannst. Ne? Also zum Beispiel jetzt gehen wir mal so konventionelle Landwirtschaft im Weinbau jetzt, gerade wo man Wein trinken, passt das ja gut. Ne? Also Sachen kommen auf den Markt, erstmal sind die Leute skeptisch, dann 50er, 60er Jahre, es etabliert sich total. Es geht also völlig diesen industrialisierten Weg. Ne? Man denkt sich, hey geil, ne? Das nutzen wir alles, jedes Produkt ist gut. Und dann gibt es wieder die Gegenbewegung, die sagt, hey Leute, jetzt macht mal hier ein bisschen, jetzt hören wir mal auf zu spritzen, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen grün, so wie der Opa es gemacht hat, dies und jenes. Und dann vermarkten sich Leute einfach durch dieses Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt völlig neu und dadurch entsteht, oder weiß man nicht, ob das Bedürfnis dadurch geweckt wird beim Konsumenten oder ne, was war zuerst da, Henne oder Ei. Aber dann hat man wieder diese Gegenbewegung da. Ne? Und so ist es ja bei den Lebensmitteln ähnlich. Und so erlebst du es auch gerade bei der veganen Ernährung. Also ich bin, wann wurde ich vegan? 2000, also es ist schon 8 Jahre, glaube ich, her. 2015 oder sowas. Ach, das ist schon so lange. 2014, sowas. Und da hast du es erlebt, der Kritikpunkt war ja dann immer, ja, oh mein Gott, ne, aber warum soll ich mir jetzt so künstliche Sachen da reinpfeifen? Da gibt es ja auch hier Sarah Wiener zum Beispiel, die da extrem gegen pusht, also deren Credo so ist, naja, jetzt ziehen sich die ganzen Veganer diese ganzen künstlichen Produkte rein, ne? Aber wir wollen doch alle regional und natürlich und. Und was ich da immer geil finde, ist, dass so ein Grundbedürfnis allen Menschen zugesprochen wird und das in jeder Lebenssituation, weißt du? Und das ist ja das Krasse. Also du hast ja immer eine vielfältige Bedürfnislandschaft, weißt du? Also ich jetzt total, als Veganer, total. Ich habe manchmal, also grundsätzlich will ich schon natürliche Dinge essen. So, denk mir, hey, die Sachen sollen schon irgendwie natürlich sein. Manchmal, zum Beispiel, wenn ich jetzt total verkatert irgendwo am Nachmittag irgendwo rumeier, denke ich, boah, jetzt sowas, was einem Fleischdöner am ähnlichsten kommt, so richtig salzig, rotzig, irre, ne? Her damit. So, und dann kaufe ich mir natürlich dementsprechend Produkte, scheißegal, ob die jetzt irgendwo im Labor oder Gott weiß was gemacht wurden, Hauptsache kein Tier muss jetzt deswegen sterben oder sonst was. So, dann nimmt man das wieder ab. Das heißt also, wir haben bei vielen Leuten eine extrem vielfältige Bedürfnislandschaft und das wird, wenn man drüber spricht, immer völlig reduziert, indem man so sagt, naja, ne, da die Veganer, da haben sie eine Maggi-Flasche da stehen oder da haben sie Vitamin-C-Tabletten in ihrer Küche stehen, weißt du, sowas.
Ja, es ist halt so, also, die Leute sind so eingestellt, ganz oder gar nicht. So, ja, hey, exakt, so ganz oder gar nicht. Und ich finde eigentlich immer so das Witzigste, Vitamin B12, für die Leute, die das auch nicht wissen, Vitamin B12 kommt vor allem in rotem Fleisch vor und ist es lebenswichtig. Also es bedeutet, wenn du dich vegan ernährst, musst du Vitamin B12-Tabletten zu dir nehmen. Also es ist wichtig, man hat auch so einen Grundspeicher, der hält auch einige Jahre, wenn man vor allem früher auch rotes Fleisch gegessen hat. Aber man braucht dieses Vitamin B12 und irgendwann mal kommt der Punkt, da solltest du dann auch mal Tabletten zu dir nehmen.
Exakt.
Das Witzige ist aber, wenn Tiere, also in unserer industriellen Tierhaltung und auch in diesen industriellen Schlachthäusern, wo Tiere überhaupt nicht auf der Weide sind und dann diese Mikrobakterien im Boden aufnehmen.
Aus der Erde praktisch, genau.
Wird das dann also im Pansen des Tieres wird das dann hergestellt. Die kriegen die gleichen Tabletten zu essen. Das bedeutet, die Tiere nehmen diese Tabletten auf, du kaufst hier ein Steak und dann nimmst du das B12 aus den Tabletten indirekt zu dir. Also das ist ja so dieses...
Aber Veganer sind so unnatürlich, die müssen ja was aufnehmen, weißt du? Also ich blende das an der Stelle total aus, exakt. Also
wir sind ja auch, als Filmer sind wir tatsächlich auch von diesem dass wir nur Marketing auf vegan machen, weggegangen. Weil wir reichen einfach eine größere Masse auch dadurch, wenn wir nicht über diese Verzichtrichtung gehen. Exakt. Und wir sehen einfach diesen Benefit darin, hey, wenn einer am Tag dreimal Fleisch isst und dann isst er mittags noch eine Bratensoße dazu oder eine Bolognese, aber dann kriegen wir den überzeugt, dass er wenigstens eine Komponente von seinem Speiseplan irgendwie ändert, dann haben wir schon irgendwie was Gutes gemacht. Aber die Leute dazu überzeugen, wenn nur dieses Buzzword vegan fällt, das ist so, das funktioniert nicht. Also da, deswegen sind wir da auch mehr auf dieses, wir nennen es pflanzlich, sind wir gewechselt. Plant-based, das gefällt den Leuten schon besser als vegan.
Definitiv, ja.
Und das ist so, ja, weil die Leute denken auch, ein Veganer, das ist so einer, der will dir auch die ganze Zeit seine Meinung aufpressen, aber das ist ja auch gar nicht so. Wir erleben das ja auch jeden Tag, was bei uns unter unseren Videos, die du, wie du uns auch entdeckt hast. Heute hat eine, ich würde sagen, eine Frau im Alter meiner Mutter, hat so einen Teller Frikadellen und dann ein Bild von uns gepostet und hat gesagt, hier, damit ihr Arschlöcher mal wieder was Richtiges zu essen habt. Und ich dachte mir so, danke, dass du uns jetzt einen Teller Frikadellen postest.
Ja, was da psychologisch davon stattfindet, ist ja, die Leute sehen sowas und dann sind die getriggert davon. So, warum sind die getriggert? Die denken, oh, jetzt wollen da irgendwelche beschissene Scheiß-Hipster mir irgendwas über Pflanze und dies und jenes. Die sind aber total emotional verhaftet in dem Fleischkonsum und irgendeinen Wert in ihrem Leben erachten die als wichtiger, als jetzt zum Beispiel auch das Leben eines Tieres zu achten. So, ist erstmal okay, ne? Ist jetzt nicht verboten, gesetzlich oder sonst was, ob es jetzt moralisch einwandfrei ist, da kann man drüber streiten, da hat halt jeder einen anderen Ansatz, einen persönlichen, aber dadurch, dass andere zum Beispiel das Wort vegan pushen, fühlen die sich so stark getriggert und moralisch herabgesetzt und die sagen dann auch, oh, ihr erhebt euch moralisch dadurch, dass ihr einfach nur keine Tiere essen wollt. Weißt du, wie ich meine? Das ist für diese Entscheidung ist für die schon die moralische Erhebung und da gehen die dann rein und sagen, ey, okay, jetzt erstmal Frikadellen. Weißt du, so wo die dir so denken, oh nein, jetzt sitzen alle Veganer zu Hause und heulen, weil du dir ein Steak reinpfeifst. So, weißt du, das ist dann so immer, das ist auch alles so ein bisschen Olaf 45, Single, Diplom-Ingenieur, weißt du?
Und also extrem wütend. Sind schon vorrangig. Ich habe jetzt zwar gerade eine Frau genannt, aber man muss da ganz ehrlich sein, es sind eigentlich zu 98% Männer, die sowas posten, vor allem auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast, also schaut da dann alle Olafs, es gibt auch bestimmt nette von euch, aber es gibt schon auch wirklich viele Olafs 45, die ein blutiges Steak runter posten oder dann auch zu uns sagen, hey, ab jetzt esse ich noch mehr Fleisch, ich esse gar kein Vegan mehr.
Ja,
aber dann denke ich mir so, okay,
aber weil
Pommes sind auch vegan, so, ne? Also.
Aber weißt du, warum das entsteht? Das entsteht ja dadurch, weil der Glaube dahinter steckt, dass die das Gefühl haben, sie werden in eine oder sie werden missioniert, sie werden in eine Ecke gedrängt, sie werden, und das entsteht alleine dadurch, dass sie persönlich das subjektive Gefühl haben, dadurch, dass jemand anderes eine andere Werteskala hat oder seine Werte anders definiert. Für mich zum Beispiel mein persönlicher Geschmack, selbst wenn jetzt die Wiesenhof-Mortadella nur 98% so schmeckt wie die vegane, wie die Fleischmortadella von denen, dann ist die 2%, die ist wirklich gut, sehr gut. Ja, genau. So, aber da sagen oftmals auch Leute, ja, im Direktvergleich fehlen da vielleicht noch 5%. Dann sage ich mir, ey, dann scheiß doch auf die 5%. Hey, dafür haben wir all diesen widerlichen Scheißdreck, der mit den Tieren abläuft, haben wir dadurch nicht, weil wir einfach Pflanzen haben, die wir konsumieren können. Ne? Also das heißt, also es ist da ja schon eine andere Wertung. Also
das beste Beispiel ist ja wirklich die Leberwurst von Rügenwalder.
Die ist wirklich geil.
Jeder, der schon mal irgendwie Leberwurst gegessen hat und das auch geil findet, ich gehöre da nicht dazu, aber meine Freundin zum Beispiel, die feiert Leberwurst. So, die können, glaube ich, auch auf Zopfbrot und Brioche Leberwurst essen, so kein Problem.
Wo die und Zahnabdrücke im Brot dann auch so schön sich abformen.
Ja. Und die ist so überzeugt von dieser Rügenwalder Leberwurst und sagt so, hey, warum soll ich mir jetzt noch eine normale Leberwurst kaufen, wo auch nicht mal Leber drin ist, sondern Kniescheibe oder sowas.
Mhm. Der einzige Argument wäre noch, weil es viel, viel günstiger ist. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Das ist natürlich viel günstiger, kostengünstiger, ein Viech zu halten, zu schlachten, zu töten, ein Leben in Grausamkeit und ein widerwärtiges Dasein zu frönen und das dann zu schlachten und zu konsumieren. Es ist immer noch günstiger, beziehungsweise billiger.
Also es gibt ja inzwischen auch so alternative Schlachtformen, sowas wie auch, dass man auf dem Feld zum Beispiel eine
Kuh, weiß, was du meinst.
Also es gibt sowas, das hat so ein bayerischer Hochalpinist hat das angefangen, und der hatte auch wirklich lange klagen müssen, dass es vom Veterinäramt überhaupt erlaubt wurde, und der erschießt die Kühe auf der Weide. So. Ja. Das ist wirklich, das ist für die Kuh eine sehr stressfreie Methode.
Ja.
Aber wir hatten in unserer Ausbildung zum Beispiel auch Schlachtkunde. Und dann haben wir gesehen, wie das in einem industriellen Schlachthof abläuft. Und bei Kühen und Schweinen ist es so, die werden in solche Kammern reingetrieben und dann läuft so ein Rondell wie, kennst du diese Aufzüge, die so hoch und runter fahren?
Ja, natürlich, früher
also
noch,
weißt,
aus dem 19. Jahrhundert, wo man so reinspringt, meinst du?
Ja, genau.
Ja.
Und so läuft es in diesen Schlachthöfen auch ab. Da fahren solche Gondeln hoch und runter, dann werden diese Tiere dort reingetrieben und dann werden die vergast. Also die fahren nach unten und dann wird der Gas reingelassen und weil da so viele Tiere auf einmal drin sind, wirkt es nicht richtig. Und dann kommen die da wieder nach oben und dann sind da auch viele einfach nur nicht richtig betäubt, sondern nur so ein bisschen beleppert und so werden die dann geschlachtet. Und das ist halt so dieses Thema, weißt du, es geht ja gar nicht darum, dass, du hast auch vorher gesagt, missionieren. Es geht nicht darum, die Leute zu missionieren, man ist nicht die Kirche so. Aber es geht darum, diesem Tier wieder diesen Wert des Lebewesens zurückzugeben und nicht den Wert des Produktes. Objektes.
Exakt. Oder es ist kein Objekt, es ist ein Subjekt, Punkt. So, das ist genau der springende Punkt, der da anders ist. Aber jetzt haben wir wirklich schon, ich glaube, wenn ich das hier, was ich nicht mehr mache, die Podcast-Folgen auf Facebook posten würde, hätten wir jetzt hier schon 5 Met-Igel unten in der Kommentarspalte. So, jetzt reicht's, mir hier die Wahrheit zu sagen über die Fleischproduktion. Ne? Das ist
ja auch wieder der Arschlöcher da, der eine aus München, der andere aus Berlin, die sollen mich nicht voll quatschen.
Und das Schöne ist ja, die es wäre damit getan, dass transparent gemacht wird. Weißt du, so ähnlich wie du es mit deinen Soßen machst. Du hast ein Produkt und du sagst, hey, so werden unsere Soßen gemacht. Das ist der Unterschied zu Tütensuppen und deswegen kosten die jetzt 3 Euro das Glas. So, weißt du, so.
Ja.
Das ist ja transparent, aber du wirst ja wohl nicht erleben, dass du irgendwie genauso, wie man das bei euch machen kann, sich die Sachen anschauen kann, wirst du keinen Schlachthof erleben, der sagt, hey, weißt du was, wir laden mal die Klasse 3C der Odendorf Gesamtschule ein, weißt du? Und dann können die bei uns mal gucken, wie wir da schön wie die Wurst entsteht oder keine Ahnung was.
Ja,
weißt
das
du?
Ist natürlich.
Das findet halt einfach nicht statt. Ne? Und da denke ich mir, hey Leute, ja, dann guckt es euch an. Und wenn du dann noch wirklich, wenn du dann noch ein kompletter Olaf bist und gar keine Spiegelneuronen und kein Mitgefühl mehr im Gehirn hast, und sagst, okay, ich nehme es trotzdem in Kauf, mir schmeckt die Wurst trotzdem gut, verstehe ich natürlich, weil da ist dann Verschiebung, Verdrängung, irgendwas im Spiel. Oder man sagt einfach, hey, scheiß drauf, es ist einfach ein Tier, ich bin Mensch. Und dann wird so vielleicht mit der Historie argumentiert oder Gott weiß was. Ne? Und, da gibt es ja alle möglichen Gegenargumente, von denen mich bisher noch keins überzeugt hat, sonst würde ich halt Tiere essen. Und dann ist es ja so, ne? Und ja, das ist alles in allem eine schwierige Geschichte. Ich habe mich überhaupt nicht so innerlich so auf so eine Vegan-Geschichte jetzt vorbereitet mit dir. Ich wollte eigentlich nur über Soßen sprechen, irre. Ja, aber du merkst, wie schnell man da drin ist, weil wir haben ja natürlich auch dieselben Erfahrungen in diesem kompletten Ding halt einfach gemacht und machen halt auch Tag für Tag immer wieder dieselben Erfahrungen, ne?
Also ich habe ja auch zu dir im Vorgespräch gesagt, dass ich das halt einfach wirklich wichtig finde, dass man einfach jeder soll sich so ernähren, wie er möchte. Das ist für mich einfach wichtig. Jeder muss es selber entscheiden, was er macht. Das ist einfach, wir leben zum Glück.
Und mir ist es vor allen Dingen auch scheißegal, weißt du?
Ja, das es ist ja auch sowas von scheißegal, wer was ist wirklich.
Exakt.
Ich kann mir diese Scheiße auch nicht anhören, ob du jetzt heute Mittag dir ein Steak reinfährst oder ob du unsere veganen Soßen zu dir nimmst. Also wenn du unsere veganen Soßen zunimmst, dann interessiert es mich natürlich schon. Das muss ich dann natürlich dazu sagen. So.
Aber daran erkennt man ja, dass da schon so ein gefühltes schlechtes Gewissen bei vielen ist, weißt du? Weil die dann sagen, also jetzt gehen wir mal die Top 5 Sätze durch, wenn Leute erfahren, dass man selbst Veganer ist. Der erste ist, ja, wir haben auch extrem stark unseren Fleischkonsum reduziert. Ne? Zweiter Satz ist, ja, wir nutzen nur Bio-Fleisch. Ne? Ja, interessant. Ja, Fleisch wäre vielleicht auch gar kein Problem, aber auf Käse könnte ich wirklich nicht verzichten, auf gar keinen Fall. Ne? So. Und so weiter. Das kennt jeder scheiß Veganer. Und das Ding ist, ich kenne keinen Veganer, der es darauf anlegt, auf solche scheiß Diskussionen. Wir treffen einfach eine Entscheidung für unser Leben und daraufhin, ja, dann ist es einfach gut. Ne? Nur dann kommt es halt oft zur Situation, dass man irgendwie mit 5 Leuten im Restaurant ist, die man jetzt nicht so gut kennt und man muss halt einfach dem Kellner sagen, ey, sorry, habt ihr vielleicht irgendeine Möglichkeit, mir hier was Veganes zu machen? Und dann, oh wie, du bist vegan und dieses, erzähl mal, warum? Und dann erzählst du, warum, etc. Und dann passiert immer Folgendes. Die Leute fühlen sich dann davon getriggert, kommen mit ihren Bullshit-Argumenten daher, die sich nach 3 Minuten googeln, wie alle widerlegen lassen. Und dann am Ende, was passiert, gehen die heim und sagen, dieser scheiß Veganer, der wollte uns alle missionieren, weißt du? Und du wolltest einfach verfickt nochmal nur was essen, weißt du? Das ist eine Situation, die ist mir schon dreimal passiert, irre. Kriege ich auch wirklich immer noch Emotionen drauf, irre. Anyway, lass uns über Soßen reden, Bene. Wenn wir beide stehen in der Küche zusammen, ich stelle mir jetzt vor, du kommst hier zu mir nach München, du sagst, hey komm, ich zeig dir mal, wie eine richtig geile braune Soße geht. Und wir diskutieren miteinander. Und ich würde sagen, wie jetzt meine aktuelle braune Soße, die ich eingefroren habe im Tiefkühler, die ich letztens gemacht habe, würde ich sagen, ich schneide jetzt erstmal Knollensellerie. Und ich schneide jetzt erstmal Karotten und die werfe ich als erstes mal in den Topf. Ohne Öl. Da kriege ich jetzt erstmal ein bisschen Röstaroma dran. Würdest du sagen, also, okay?
Wenn du ein richtiger Koch bist, dann gehst du erstmal hin und sagst schon mal, dass es scheiße ist. Also es ist schon mal so das erste immer, die alles von deinem Gegenüber irgendwie runter machen. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und dann sagst du erstmal zu dem, der nicht ausgebildeter Koch ist, sagst du erstmal, jetzt gehst du erstmal spülen. Also das ist schon mal so, wie es eigentlich abläuft. Man sollte schon immer Öl dazu nehmen, auch am Anfang. Wirklich? Was ich aber dir sagen würde, was so der Geheimtipp ist, um eine gute braune Soße zu machen, ist, dass du einfach dein komplettes Röstgut davor im Backofen anröstest. Exakt. Und das bei einer trockenen Hitze machst. Exakt. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und dann gibst du Öl in den Topf rein und dann machst du diesen klassischen Ansatz. Also du schmeißt alles in sehr, sehr heißes Öl. Das ist vor allem auch wichtig, weil sonst saugt sich dein Gemüse wie ein Schwamm das ganze Öl rein. Und wenn das heiß ist, passiert es nicht. Also Öl immer in eine sehr heiße Pfanne geben und dann das Öl auch heiß werden lassen.
Bevor du das erste Bratgut reinmachst?
Ja, das ist ganz wichtig. Bei allem, eigentlich bei allem, was du kochst, vor allem, ja wirklich eigentlich bei allem, was du kochst, solltest du die Pfanne heiß machen, dann das Öl dazugeben
und dann
erst das Bratgut.
Aber weißt du, warum ich auf diesen Trichter kam? Weil bei Champignons gibt es so eine Bewegung unter Köchen, die sagt, das Umami, also ne, das ist ja auch erst ein Geschmack, den gibt es ja den gibt es ja erst seit 2002 bei uns im Westen. Also offiziell, dass man den so nennt.
Seitdem schmecken wir das erst. Davor war die Welt, davor hat eine Bratensauce immer nach Milka-Schokolade geschmeckt.
Ja. Das ist wirklich so, ja. Das ist die echte Zeitenwende damals gewesen, 2001. Ne? Viele sagen World Trade Center, aber eigentlich war es dieses Umami, dass wir Umami da haben. Und das habe ich aber auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gehört. Und da gibt es viele Leute, die sagen, um aus Champignons zum Beispiel, sagen wir mal, du viertelst jetzt Champignons und wirfst die in eine Pfanne. Wenn du direkt Öl dran hast, ne, dann hast du nicht dieses krasse Umami oder wirfst die ins Öl, wie wenn du jetzt sagst, hey, ich mache die in eine heiße Pfanne ohne Öl. Weil die scheinbar, oder so ist die Theorie von denen, auch dann erstmal mehr Flüssigkeit verdampft dadurch. Dadurch entsteht an der Oberfläche halt, die ist dann grober. Da entsteht dann mehr diese Eiweiße, die da drin sind, die entstehen dann und es entstehen Röstaromen, weißt du? Und dadurch hat man mehr Geschmack am Champignon, als wenn man es mit Öl machen würde. Was sagst du jetzt dazu?
Also ich würde dazu sagen, dass ich, glaube ich, schon eine Tonne Pilze in meinem Leben gebraten habe. Und
das zählt nicht. Das ist also ja ein rein theoretischer Podcast.
Also bei Champignon, bei Pilzen ist es wirklich, weil Pilze sind ja ein Schwamm. Und da ist einfach ganz wichtig, dass die Pfanne wirklich so heiß ist, dass sie raucht und dann das Öl reinkommt, weil sonst saugt dieser Pilz das ganze Öl auf. Das hat bestimmt schon jeder mal gesehen. Wenn man sich wundert, hey, ich zähle Kalorien, 1700, heute Abend gibt es nur Champignons, dann knalle ich mir da 250 Milliliter Olivenöl rein, die Champignons haben alles aufgesaugt, dann muss ich nochmal Olivenöl hinzugeben und drei Tage später habe ich 5 Kilo mehr auf der Waage, so nach dem Motto, bei Pilzen ist es echt stark.
Wie verhindere ich das dann, diesen Effekt, den kennt ja jeder.
Dass es heiß ist, es muss super heiß sein und dann nehmen diese Pilze dieses Öl nicht auf.
Ja, kriege ich das denn mit dem Elektrozeranfeld hin, diese Hitze?
Ja. Also es muss auch, die Küche muss auch danach stinken. Es muss auch so sein, dass man mit seinem Lebenspartner Stress hat und dass man sich auch die Haare waschen muss, wenn man gekocht hat. Das ist eigentlich ganz wichtig.
Das ist wie wenn ich in meinem Heimatdorf in die Kneipe gehe, weißt du, wo noch geraucht wird, weißt du? Da komme ich auch nach Hause, da baue ich vorher eine Schleuse auf, weißt du, dann ziehe ich da die Klamotten aus, dann dusche ich mich mit dem Schlauch ab, weißt du? Und ich verbrenne die Klamotten meistens auch. Und so muss das auch beim Braten sein. Krass.
Ja. Also so ist es eigentlich schon so bei Pilzen jetzt mal.
Okay. Aber bei der Jus genauso vorgehen.
Ja, aber ich würde tatsächlich davor diese Röstaromen über den Backofen einholen.
Das kenne ich von einem Tomatensuppenrezept, dass man die Tomaten, dann den Lauch, Sellerie, Zwiebeln wirklich Oberhitze 250 Grad schon im Backofen vorher macht und dann püriert und kocht.
Ja, also wir haben unsere ersten Bratensoßen auch immer noch das so gemacht, dass wir das Gemüse im Ofen angeröstet haben. Inzwischen funktioniert es in so einer größeren Produktion nicht mehr, aber wir haben am Anfang auch alles im Ofen zuerst angeröstet, wenn man dann auch so eine gleichmäßige Bräune hinbekommt, die man im Topf eigentlich nicht macht, hinbekommt. Aha. Genau, und dann gibst du Öl in deinen Topf, schmeißt das Gemüse dort rein, brätst es schön
auch
an.
Auch alles zusammen, also du würdest Zwiebeln, Karotten, Lauch, Sellerie, alles zusammen. Lauch später.
Nicht. Lauch darf gar nicht angeröstet werden, meiner Meinung nach. Also da scheiden sich auch die Geister, aber ich sag, dass der Lauch bitter wird, dass es einfach dann auch diesen Fehlgeschmack hat, den viele Bratensoßen dann auch so haben.
Das stimmt, weil ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe alles heiß angebraten, weil ich dachte, komm, schwarz ist Röstaroma, so, ne?
Ja.
Und dann war alles viel zu heiß, viel zu verbrannt und dann waren extrem viel Bitterstoffe und dann habe ich es immer darauf geschoben, dass es Bier, womit ich das dann abgegossen habe, weil ich habe dann immer so eine braune Biersoße gemacht, dass das halt die Bitterstoffe reingebracht hat mit dem Hopfen und Gott weiß was. Aber du würdest zum Beispiel eine normale braune Soße, ist dann eher Rotwein oder würdest du sagen Bier oder wie machst du
das? Rotwein ist schon essentiell, würde ich fast sagen. Wir geben bei unserem Produkt auch Rotwein zu und den dann schön einreduzieren lassen.
Exakt.
Dann wird der einfach, das ist halt so auch dieses, wenn man das auch so ablöscht und man riecht diesen Rotwein, das ist so dieses Wohlige, was da einem ums Herz rumschwingt. Ich glaube, das ist dann so, auch so ein bisschen der Alkohol in der Luft, aber auch so ein bisschen dieses Umami, das dann in die Nase reinsteigt. Und dann hat man eigentlich so den perfekten Ansatz. Das muss dann unten so,
Tomatenmark, das muss aussehen, haben wir Topf vergessen.
Tomatenmark ist natürlich auch wichtig, das kommt immer dazu, weil man sagt, dass es karamellisiert und durch den Zucker, aber eigentlich wird dieses Tomatenmark überall hinzugegeben, weil da natürlich Glutamat drin ist.
Ja.
Das bringt dann einfach nochmal schönen Geschmack und aber auch ein bisschen Zucker natürlich, das muss man schon dazu sagen.
Was ist da mit Lorbeer, mache ich manchmal Wacholderbeeren, dann kann man irgendwie Nelken, würdest du sagen, wenn man sowas zu Hause macht, was muss da rein?
Ja, wenn man eine weihnachtliche Soße kochen möchte, dann würde ich immer in der letzten Kochstunde, also in der letzten Stunde, bevor man das abpassiert, ein bisschen Nelke hinzugeben, ein bisschen Orangenschale. Oh. Ja, so würde ich das machen.
So, und dann? Und
sonst so Lorbeer und Wacholder. Also Wacholder kann man eigentlich die ganze Zeit dann auch mitkochen. Mhm. Was aber wichtig ist, wenn man dann auch dieses Produkt mit Wasser aufgefüllt hat, also dass man dann auch sein Gemüse auskochen kann, dann ist es schon wichtig, dass man das einmal aufkocht und danach das aber nicht mehr kochen lässt, sondern nur noch sieden lässt. Oh. Weil, man sagt in den Küchen, sagt man so, soll es kochen wie Wäsche. Und da ist schon was dran. Je stärker man das kochen lässt, desto mehr Bitterstoffe entstehen eben.
Das heißt, Moment mal, also du machst diese Ablöschphase mit Rotwein zum Beispiel, dass du sagst, hey, das habe ich auch erst von einem Jahr oder so verstanden, dass man mit dem Rotwein die Röstaromen von dem Gemüse wäscht und die Röstaromen liegen ja überall. Ich dachte früher immer, das wäre nur am Deckel, wo halt das am Boden, wo halt das angebrannte ist. Aber das Gemüse bildet ja auch Röstaromen durch die Hitze oben im Topf. Also wenn es jetzt, also so die obere Oberfläche von so einem Sellerie, sage ich mal, weißt du, von so einem Selleriewürfel, da bilden sich ja auch Röstaromen und Geschmack, richtig?
Ja, deswegen haben wir das ja auch im Ofen schon vorangebraten.
Exakt.
So. Damit das komplett ringsrum ist.
Ja.
Und mit diesem Öl wollen wir eigentlich nur noch mal diesen Bodenansatz dann erstellen im Topf.
Okay.
Weil der gibt dann noch mal so richtig Geschmack ab, weißt du? Also wirklich, man muss sich diesen Schritt so vorstellen, man holt es aus dem Backofen raus, man macht sein Öl in die Pfanne, gibt das Gemüse rein, brät es schön scharf an, bis sich so ein bisschen Bodensatz bildet.
Mhm.
Dann kommt das Tomatenmark auch dann mit rein schon. Dann brät man das noch mal ein bisschen an und dann bildet sich wirklich schon so eine braune Schicht unten am Boden. Man kennt es, man denkt, es ist angebrannt, aber dann kommt der Rotwein rein und der löst es dann alles
ab.
Und dadurch bilden sich dann diese Röstaromen, die man in seiner Soße haben möchte.
Ja.
Das kann man dann einreduzieren lassen nochmals und nochmal warten, bis sich diese braune Schicht bildet. Dann hat man noch mehr Röstaromen. Das nennt man dann den zweiten Ansatz. Also das ist jetzt jeder, der weiß, von was ich spreche, ist so, der zweite Ansatz ist schon nochmal wichtig. Und das löscht man dann nochmal mit Rotwein ab und dann füllt man das Ganze mit Wasser auf. Und dann lässt man das eben auskochen.
Das heißt also, der zweite Ansatz ist eigentlich nur wieder eine sehr eingedickte Masse, die wiederum am Boden dafür sorgt, dass da sehr viele Röstaromen sich bilden etc. Und die du dann einlöschst. Genau. Weil das Prozedere habe ich jetzt bei meiner Soße bestimmt 5-6 Mal gemacht. Also wenn ich zum Beispiel 2 Liter Rotwein dann benutzt habe, habe ich das in 4 Schritten immer wieder einreduziert, bis sich am Boden diese dicken Stoffe, das wäre dann der dritte und vierte Ansatz zusätzlich noch gewesen, oder? Theoretisch.
Ja. Also laut Jungen Koch, das ist das Lehrbuch für Köchinnen und Köche in Deutschland, in der Schweiz heißt das Ganze zum Beispiel Pauli, dort wird gesagt, dass man 2-mal mit Wasser und 2-mal mit Rotwein ablöschen soll, um dann eben den perfekten Geschmack rauszubekommen. Krass. Und das würde ich eigentlich auch so unterstreichen.
Mhm.
In der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie wird es ja so gemacht, dass man dann wirklich 3 Ansätze macht. Also man macht dieses ganze Prozedere mit 3-mal neuem Gut, das man dort anbrät.
Mhm.
Und dadurch bekommst du dann halt wirklich so eine richtig intensive Soße. Aber da kochst du dann natürlich auch 2 Tage deine Soße.
Ach krass, irre.
Ja.
Das heißt also, für den Hausgebrauch, wenn ich jetzt sage, hey, interessiert mich doch nicht, warum soll ich da Wasser nehmen? Ich kann doch einfach jetzt hier so einen trockenen Dornfelder oder einen trockenen Spätburgunder oder auch mal, ich nehme oftmals, wenn mir ein Rotwein nicht so top geschmeckt hat, der aber trotzdem gut war, also wie jetzt ein, sag ich mal, 10-12 Euro Wein oder sowas, aber der schmeckt mir nicht so geil, dass ich den jetzt einen ganzen Abend trinke, dann stelle ich mir den weg. 2 Wochen von mir aus ins Regal, scheiß drauf. Und den nehme ich dann für die Soße, weißt du? Und ich habe extremen Unterschied gemerkt ich habe dann auch mal Sessions gemacht mit so 1,89 Dornfelder trocken oder Spätburgunder trocken, irgendwie sowas, die ungenießbar waren beim Trinken wirklich, wo du dachtest, hey Leute, was ist das denn? Warum habt ihr das denn in eine Flasche gefüllt, ne? War ein Unterschied wie Tag und Nacht in der Soße. Also welche Rolle würdest du sagen, schmeckt dieser
Weine?
Genau, also trocken auch in jedem Fall, aber die Qualität spielt vom Wein trotzdem eine Rolle, oder?
Ja, also in dem Sterne-Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, wurde echt schlechter Wein in die Soßen reingekippt, also für die Ansätze. Weil es meiner Meinung nach auch nicht so einen großen Unterschied macht, wenn man ja nicht so viel nimmt und das ja dann auch verdampft. Ja. Ich denke, wenn man halt eine Rotweinsoße auch herstellt, wo dann wirklich mehr auch Rotwein drin ist und das nicht nur für Farbe und diese Geschmacksstoffe nimmt, dann macht es schon einen Unterschied. Aber so für diesen Ansatz würde ich sagen, einfach ja das, was man nicht trinken kann oder das, was halt günstig ist, weil es halt einfach ein Kochwein ist. Aber natürlich trocken, also so ein lieblicher Rotwein kommt nicht so gut, das schmeckt man dann schon
auf
raus.
Auf jeden Fall trocken, krass. Was würdest du sagen, ist jetzt der Unterschied, jetzt haben wir so beschrieben, hey, okay, jetzt kann man es am Herd machen, ne? Und ich mache es dann auch immer so, ich mache dann eine Session und dann friere ich das in so kleine Zipbeutel ein und wenn ich dann einfach Bock habe, mal ein Kloß mit brauner Soße zu essen oder auch mal irgendwie so vegane Frikadellen oder irgendwie sowas.
Wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
Von der Mosel komme ich tatsächlich her.
Ah ja, okay, alles klar.
Ja.
Echt?
Kennst du die Mosel, oder?
Ja, ja. Krass, also ich war selber noch nicht dort, ich muss da dieses Jahr hinfahren oder ich darf da dieses Jahr hinfahren.
Warum musst du da hinfahren?
Ja, also ich muss da hinfahren, weil sich das meine Freundin so sehr wünscht.
Geil.
Und ich diesem Wunsch natürlich nachkommen möchte und natürlich, weil die, also wenn man sich schon mal ein Bild von dieser Moselschleife angeschaut hat,
ja,
dann sollte man da schon mal hinfahren.
Ja, ach krass. Ja, ich mache da Touren einmal im Jahr, auch so für Podcast-Hörer und sowas. Ist jetzt für dieses Jahr leider schon komplett voll. Da haben wir wieder 10 Leute. Und da die verbringen dann ein Wochenende mit mir an der Mosel. Und wir machen so Sehenswürdigkeiten, Weinprobe und sowas. Alles im Hotel von meinem Schwiegervater. Ja, das ist meine Heimat. Ja, das, die Leute und die Region liebe ich über alles, definitiv.
Ja, ist auch wirklich, also weintechnisch natürlich auch nicht.
Ja.
Ganz so schlecht, ne?
Absolut, absolut. Ja, das Thema kam bei mir erst vor 2-3 Jahren oder so auch durch meinen Schwiegervater auf. Und, und eins kam zum anderen. Mittlerweile vermarkten wir da selber auch einen Wein, moselschönheiten.de. Cool. Deswegen finde ich das auch interessant. Da müssen wir gleich noch ein bisschen abnörden, wenn es so um diese Produktvermarktung beziehungsweise wie kommen Produkte eigentlich in den Supermarkt geht. Lass mal gerade mit der Soße da noch. Wenn du jetzt sagst, der Unterschied, also ich friere die Sachen dann ein, habe dann so kleine Zipbeutel, mache mir dann ein Kloß, alles gut und schön. Als ihr angefangen habt und gesagt habt, hey, diese Soße ist jetzt die erste Soße, die ins Glas kommt und die wir verkaufen wollen, anderen Leuten. So, wie sah da eure Produktion aus? War das eine normale Küche, wo ihr gesagt habt, hey, hier kochen wir das jetzt? Oder muss man da schon irgendwas anderes machen, wenn man weiß, hey, man will die Dinge in den Verkauf bringen? Kann ich mich jetzt hier hinstellen in der Küche und einfach sagen, hey, meine braune Soße ist aber viel geiler wie die von Bene und jetzt mache ich meine eigene und mache die in Gläser und setze die in meinen Online-Shop. Geht das? Oder? Ja.
Also, ich würde mal die lange Version erzählen, weil
wir haben alle
ganz,
Zeit
ganz
der
coole
Welt.
Anekdoten dabei sind.
Ja.
Unsere erste Produktion haben wir in einer kleinen Mietküche in Berlin gemacht. Und der Basti und ich, wir sind natürlich direkt größenwahnsinnig geworden, konnten keine Größen einschätzen, hatten irgendwie ein bisschen Erspartes zusammengekratzt und haben uns dann 7000 Gläser bestellt. 7000 Gläser sind 2 Industriepaletten voll. Und das ist schon echt, das ist groß, so eine Industriepalette, ne? Und der Basti, ich habe damals noch nicht in Berlin gelebt und es gibt auch irgendwie nur in Berlin solche Mietküchen.
Was
und
der Basti wurde. Mietküche, was ist
ja,
was?
So eine Küche, wo man irgendwie wie so ein Coworking Space sich für zwei Tage so.
Wo so abwechselnd entweder Crack oder vegane Soßen gekocht werden.
Ja,
oder
wir haben auch, wir haben auch 2 Tage Crack und dann 2 Tage Bratensoße gekocht.
Ja, weil die Startup-Finanzierung in Deutschland
ja, genau, sonst hätten wir es doch nicht reinbekommen.
Wir haben das querfinanziert, das ist ja, gut, ja.
Ja, wir haben das vertikal integriert, wie man so schön sagt.
Ja.
Also wie war das denn? Ja, genau, also wir dachten dann natürlich auch, okay, wir machen jetzt hier eine vegane Bratensoße, die wird uns aus den Händen gerissen. Unser Instagram-Account hat schon 250 Follower, das wird geil so, ne?
Die Leute warten da drauf.
Lass direkt mal 7000 kochen, war so die Herangehensweise. Das haben wir dann auch, diese 7000 Flaschen bestellt. Und der Basti wohnt in Berlin-Friedrichshain Und das ist so echt, da ist viel los in der Gegend, wo der wohnt. Reger Verkehr, jeder unentspannt irgendwie so, der auf der Straße teilnimmt. Und wir zwei haben 7000 Flaschen bestellt.
Warte kurz, so, ihr hättet einfach nur die Friedrichshainer dazu bringen sollen, statt mit einer Bierflasche ständig durch die Gegend zu laufen, mit so einem veganen Soßenglas. Ja. Also, da wäre sofort, also die Industriepaletten wären leer gewesen. Ne?
Ja, das wäre natürlich gut gewesen. Ja. Also ich saß zu der Zeit im Vorlesungssaal, wo diese Anlieferung war, und der Basti hatte da schon einen ehrlichen Job, und er ruft mich an: Hey, du, Scheiße, wir haben Scheiße gebaut, so, ne? Dann hat halt dieser Deutsche Bahn Schenker, LKW-Fahrer, diese zwei Industriepaletten einfach auf dem Gehweg bei ihm vorm Haus abgestellt, und dann standen da 7000 Flaschen. Und der Basti wohnt halt im 7. Stock, und dann hat er mit IKEA-Tüten, weil wir ja auch nicht, wir konnten noch nicht in diese Mietküche rein, hat er mit IKEA-Tüten diese 7000 Flaschen zu sich in den 7. Stock hochgebracht. Und dann hat er mir ein Bild geschickt, diese komplette Wohnung war voll mit Flaschen, wirklich überall standen Flaschen, und er hat solche kleinen Straßen da dann gebaut.
Aber was war denn in den Flaschen? Was
war denn? Ja, nichts, die waren leer.
Die waren ja leer. Ihr habt erstmal die leeren
Flaschen. So, ja, natürlich, ja klar. Und dann lief das eben in unserer ersten Produktion so ab, dass wir in dieser Wohnung gewohnt haben. Mit Bastis Freundin, die es nicht so geil fand, dass sie zusammen mit uns zwei und 7000 Flaschen dort gewohnt hat. Dann mussten wir jeden Morgen, bevor wir in diese Produktion gefahren sind, also in diese Mietküche, immer 10 Kartons Flaschen mitnehmen und haben die dann halt kreuz und quer durch Berlin gefahren und dann dort in dieser kleinen Mietküche das abgefüllt. Und wir haben auch unsere ersten 7000 Flaschen komplett von Hand abgefüllt. Also das
wie
heißt,
groß war die, wie groß war eine Marge? Also was war der größte Topf, den ihr hattet, um so eine Marge da, sagt man Marge, ja, dann?
Wenn Char- einmal, Charge,
sagt Charge, man. Charge, ja, die Marge, ich bin schon bei der Marge, siehst du?
Ja, Marge hatten wir gar, Marge hatten wir gar keine.
Genau, also wie groß war so eine Kochaktion? Wie viel Liter?
Ein Topf, den wir hatten, da sind 120 Liter Flüssigkeit reingegangen. Und wir hatten drei.
Wie groß ist der? Also, so einen Meter hoch ungefähr dann, oder?
Meter? Ja, die sind so einen Meter breit und so, ja, ja, auch einen Meter hoch circa, ja.
Ja, aber wie habt ihr es dann bewerkstelligt? Also ich versetze mich jetzt mal in eure Lage und ich würde so denken, okay, da schmeckt aber dann auch jede Charge so ein bisschen anders, oder? Oder wie habt ihr es hingekriegt?
Jede Charge anders geschmeckt, da hat auch jede Charge anders ausgesehen bei unserer ersten Kochung.
Anders ausgesehen,
keine krass, Flasche. Ja. Da war auch keine Flasche gleich voll. Das war schon wild, was wir da produziert haben.
Ja. Das ist so ein bisschen wie in Zanzibar, war ich mal in einem Supermarkt, weißt du? Und ich dachte so: Oh, geil, hier endlich Cola und Gott weiß was, das ist ja mega geil. Und dann habe ich so 3 Flaschen Cola in der Hand gehabt und dachte so: Okay, die lasse ich lieber hier, ne? Weil bei der einen hat so 1,5 Zentimeter gefehlt, bei der anderen so 1 Zentimeter, die andere war ganz voll und ich dachte: Okay, irgendwas stimmt hier nicht, ne? So was bei euch
bei dieser Produktion, wenn ich da auch dran zurückdenke, wirklich, wir haben da 17 Stunden jeden Tag gearbeitet, weil wir einfach, in dieser Küche gab es halt keine richtigen Maschinen, die man dafür gebraucht hätte. Weißt du, auch so die Flüssigkeit rumpumpen, eine Abfüllanlage, alles, was dir irgendwie Zeit
erspart. Ihr habt das mit einer Kelle in Gläser gefüllt?
Oder? Nee, ich habe von meiner Mutter zu Hause ihre beste, hier ihren besten Ausgießer für Sahne oder für Milch oder sowas mitbekommen. Mhm. Ja, damit haben wir das dann abgefüllt.
Aber wie kam denn die, also Moment mal, also ihr musstet ja da aber schon an dem Punkt einen Plan gehabt haben, wie ihr die Sachen überhaupt dann loswerdet, weil
nee, der hat noch nicht bestanden.
Also nur in Gläser abfüllen und was wäre der nächste Schritt gewesen?
Ja, also es gab schon einen Plan, wie wir das verkaufen wollen. Wir dachten, dass dieser Plan besser funktionieren wird. Der Plan bestand aus Amazon FBA zu diesem Zeitpunkt. Amazon FBA bedeutet Fulfillment bei Amazon, da kann man Produkte zu Amazon schicken und die verkaufen das dann auf der Prime-Plattform an Kunden. Kriegen man muss sich aber natürlich auch darum selber kümmern. Ja. Kriegen dann irgendwie so 20% Betrag, du musst nochmal 5 Euro dazu bezahlen für den Versand Und so dachten wir, verkaufen wir halt jetzt mal schnell 7000 Soßen ab. Es hat natürlich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber die 7000 Soßen hatten wir halt trotzdem. Und dann, ja, mussten wir uns da halt auch ein bisschen was einfallen lassen.
Aber ihr brauchtet ja, also wäre das rein rechtlich so gegangen, ja, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also es kam niemand und also was wäre jetzt gewesen, wenn ihr irgendwie in jede Charge da mal ein Liter Benzin oder sowas reingekippt hättet? Also wäre möglich gewesen. Weißt also du, also gab es da jemanden, der kontrolliert hat, der gesagt hat, hey, oder brauchtet ihr zumindest eine EAN-Nummer für jedes Produkt? Ihr braucht, okay, das zumindest mal. Aber also welche Anforderungen waren da an euch gestellt? Man braucht keine EAN-Nummer. Die brauchen wir für den Einzelhandel höchstens, aber für Amazon wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, also für Amazon braucht man auch eine EAN-Nummer. Okay. Das ist auch, also was man braucht, ist eine Gewerbeanmeldung in Deutschland, mit Lebensmitteln starten zu können.
Ja.
Dann braucht man einen Produktionsort, der HACCP zertifiziert ist.
Ah, das waren diese Mietküchen dann zum Beispiel. Also genau, du hättest es nicht bei dir zu Hause machen können.
Nee. Zu Hause funktioniert das leider nicht, wenn man eine HACCP, das heißt, glaube ich, Hazard Activity Control Checkpoints. Also irgendwie so. Und das sind dann einfach so Gefahrenpunkte in so einer Küche, die dann irgendwie von jemandem zertifiziert werden, dass man da halt auch drauf geachtet hat.
Was mit Ausbildung? Musste einer von euch ausgebildeter Koch oder Lebensmittelchemiker oder sowas sein?
Nee. In Deutschland gibt es so ein Zwei-Tage-Wisch, so eine rote Karte. Da gibt es irgendwie im Volksmund, ich glaube, Hackfleischschulung oder irgendwie sowas.
Ja, beim Gesundheitsamt dieser Nachweis praktisch.
Also das braucht man auch, das braucht man, aber das hat man dann in 2 Tagen erlernt. Also so ein normaler Ausbildungsberuf, drei Jahre.
Habe ich auch gemacht, die Schulung. Da wird dir einfach nur ein Film gezeigt, wo ein Typ es Pflaster in die Erbsensuppe gefällt. Weißt du? Und dann wird dir so gesagt, das geht übrigens
nicht. Das bitte nicht machen.
Genau. Und das, vielen Dank. Und denkt dran, ihr müsst den Zettel hier unterschreiben. Da kommt man sich wirklich vor wie in so einer Bananenrepublik, wenn man diese Schulung
da gemacht hat. Die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz.
Exakt. Nennt sich das, glaube ich. Das ist so.
Das braucht man auf jeden Fall auch. Aber wenn man Produkte ohne tierischen Ursprungs herstellt in Deutschland, braucht man keine extra Zertifizierung. Das ist so für Fleisch und Milchprodukte, also mit wirklich leicht verderblichen Proteinen drin, braucht man als Unternehmen dann nochmal so eine EU-Zertifizierung.
Okay, verstehe schon. So, das heißt, da habt ihr euch schon drüber Gedanken gemacht im Vorfeld, bevor ihr da so. Und wie ging es dann weiter, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen jetzt Lauch, wir brauchen Sellerie, wir brauchen Rotwein, wir brauchen Öl. Wie um Himmels Willen habt ihr das kleine Rezept, das du dir dann mal oder dein Kumpel sich ausgedacht habt, wie habt ihr das ins Große einfach übertragen? Wie lief das?
Also unser Rezept hat sich in der ersten Produktion 3-mal geändert. Weil das in der großen Menge einfach was komplett anderes war.
Exakt.
Das und ich auch mit meinem Koch-Background noch nicht in diesen Mengen was gekocht hatte. Weißt du, es war ja dann wirklich eine Massenproduktion. Wir haben da irgendwie 8 Tage am Stück jeden Tag Bratensoße gekocht und wir haben ja dann auch irgendwann mal selber gemerkt, wir haben A, viel zu viel Gemüse, wir haben B, viel zu wenig Gläser für das Gemüse, das wir da haben. Da mussten wir uns halt irgendwas einfallen lassen. So. Und dann war natürlich noch ein Problem, worüber wir gar nicht nachgedacht haben, dass wir auch so viel Müll haben, weil wir ja dieses Gemüse nur auskochen und dann dieses ausgekochte Gemüse ja Müll ist. Darüber hatten wir uns auf jeden Fall keine Gedanken gemacht, über diesen Müll. Und diese Küche war halt wirklich, die waren im Wohnhaus drin, ne? Und wir sind da halt morgens immer um 4.30 Uhr oder so in dieser Küche angekommen und waren abends wirklich bis 23 Uhr dort. Und wir haben halt tonnenweise Müll produziert, so. Und wir haben dann, dieser Vermieter von der Küche hat gesagt, ja, er hat Schweine, so, ne? Und das war halt, das war irgend so ein Altpunker und der hatte auf jeden Fall keine Schweine, so. Der hat uns halt einfach angelogen und dann hat er zu uns gesagt, schmeißt einfach den Müll in den Hausmüll rein, gell? Und dann war halt nach dem ersten Tag der Hausmüll voll, so. Und dann wussten wir halt auch nicht mehr, wo wir das hinmachen sollen. Und dann haben wir das halt einfach in so blaue Säcke reingemacht und da halt an den Müll hingestellt. Ja. Also Müll war echt war ein großes Problem.
Das ist selbst bei mir ein Problem, wenn ich diese 3 Liter hier mache, weil du hast wirklich einen Riesentopf dampfendem Gemüse, was du erstmal irgendwo stehen lassen musst, abkühlen und dann da und dieses und widerlich, ja, irre.
Voll.
Ja, krass.
Man, vielleicht auch für die Zuhörer, man denkt sich jetzt, warum schmeißt ihr denn dieses Gemüse weg? Warum nehmt ihr das nicht noch für irgendwas her? Aber das ist wirklich tot. Also da ist nichts mehr drin. Wenn man mal so einen ausgekochten Sellerie irgendwie probiert hat, der ist leer. Der schmeckt nach nichts mehr. Das ist nur eine Hülle.
Ich habe es einmal, als ich das erste Mal so gemacht habe, dachte ich, oh, ist ja auch schade wegen dem Gemüse und Gott weiß was.
Ja, ja.
Weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mir das mit ein bisschen veganer Sahne so durchpüriert einfach, also ein Teil davon, weißt du? Und habe dann gedacht, komm, das esse ich jetzt hier so ein bisschen Penne-Nudeln als so Sahnesoße. Es war wirklich, es war ganz grauenhaft.
Ja, ja, so, also das ist geht wirklich gar nichts damit.
Ja. Und genau hier an der Stelle geht es nächste Woche weiter mit Folge 265. Das ist dann der zweite Teil mit dem Bene. Und ja, da erzählt er vieles, unter anderem, wie es natürlich weiterging mit der Produktion, mit der Produktionserweiterung, wie da die Maschinen aussehen und sowas. Also völlig, auch irgendwie abgedrehter Talk wird's noch. Also wir hören uns nächste Woche dann hier an der gleichen Stelle mit dem Bene Teil 2. Stupid for the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me. You're killing me slowly. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. Just by the look in your eyes. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. With the memory of that night. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. Just by the look in your eyes. You're killing me slowly. You're killing me slowly. Chains I made myself. How can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. You're killing me slowly. Slowly, baby, you're killing me slowly, just by the look.